Comme vous le savez, chez nous, CNews et Europe 1, c'est avec le sourire que nous continuerons à vous informer, même si ceux qui veulent nous fermer sont légion. Mais nous sommes toujours là et nous résistons. C'est pas une bonne nouvelle, ça?
Viele wollen CNews zum Schweigen bringen, aber wir sind noch da und wir halten Stand. Mit diesen Worten zieht CNews-Journalistin Laurence Ferrari zum Jahresende 2025 Bilanz. Es klingt wie ein augenzwinkerndes Statement, ist aber Teil einer viel größeren Debatte. In Folge 93 von Frankophil geht es um die wachsende Medienmacht von Frankreichs Milliardären, den politischen Kulturkampf und die Frage, wie es um die Pressefreiheit in unserem Nachbarland bestellt ist. Frankreich. Ein Land, das sich gern als Wiege der Aufklärung versteht. Als Republik der Debatte, der Zeitungen, der großen intellektuellen Auseinandersetzungen. Aber wer heute genau hinhört, wer das Radio einschaltet oder die Nachrichtensender im Fernsehen laufen lässt, der merkt, der Ton hat sich verändert. Ein Beispiel. Am vergangenen Sonntagmorgen politisches Spitzenformat im französischen Fernsehen. Le Grand Rendez-vous.
Aktuell Europäiste qui veulent l'Europe fédérale, la fusion des nations, à mon avis, sont en train de détruire le rêve européen, notamment du général de Gaulle.
Die Europäisten, die ein föderales Europa wollen, die eine Fusion der Nationen wollen, sie sind dabei, den europäischen Traum von Charles de Gaulle zu zerstören, sagt der ehemalige Generalstabschef der französischen Armee, Pierre de Villiers, auf CNews, dem mittlerweile erfolgreichsten Nachrichtensender des Landes. Und nur wenig später auf demselben Sender die CNews-Journalistin Caroline Pilastre.
Il a entièrement raison sur la question du déclin et du délitement de la France et de l'Europe. Il n'y a qu'à voir tout ce qui se passe, parler avec les gens, la question de l'insécurité, du pouvoir d'achat.
Donald Trump habe völlig recht, was den Niedergang Frankreichs und Europas angehe. CNews informiert über die großen politischen Debatten, das verzweifelte Ringen der Regierung um einen Haushalt aktuell. Aber CNews hat auch einen eigenen Sound in Richtung Kulturkampf. Diese Entwicklung ist mit einer beispiellosen Konzentrierung der Medienlandschaft verbunden. Zeitungen, Radios, Fernsehsender. Immer öfter gehören sie nicht mehr Journalisten oder Verlegern, sondern Milliardären, Großkonzernen, Banken. Der Baukonzern Bouygues kontrolliert den größten Privatsender TF1. Die Familie Dassault, bekannt aus der Rüstungs- und Flugzeugindustrie, besitzt die Tageszeitung Le Figaro. Der Luxuskonzern LVMH von Bernard Arnault hält die Wirtschaftszeitung Les Echos und die Tageszeitung Le Parisien. Der Telekom-Unternehmer Xavier Niel ist Großaktionär bei Le Monde. Und selbst Banken sind eingestiegen. Die Genossenschaftsbank Crédit Mutuel kontrolliert gleich 9 Regionalzeitungen. Medienvielfalt? Formal ja. Eigentümerstruktur zunehmend oligarchisch. Weniger als 10 Milliardäre kontrollieren in Frankreich einen Großteil der Medien. Lange galt in Frankreich eine Art ungeschriebener Pakt. Die Eigentümer waren politisch klar positioniert, aber sie hielten Abstand zur Redaktion. Das ändert sich gerade und der Name, der dabei immer wieder fällt, lautet Vincent Bolloré. Vincent Bolloré ist konservativer Milliardär, Großaktionär des Medienkonzerns Vivendi und damit der Herr über Canal Plus, CNews und große Teile des Verlags Editis. Und Bolloré geht weiter. Er übernimmt den traditionsreichen Lagardère-Konzern und damit die Kontrolle über den Radiosender Europe 1, die traditionsreiche Sonntagszeitung Le Journal du Dimanche und die illustrierte Paris Match. Das ist keine stille Übernahme, das ist eine politische Intervention. Bei Europe 1 streiken Journalisten, weil sie massive Eingriffe ins Programm und beim Personal beklagen. Bei CNews wird der Sender systematisch umgebaut. Weg vom Nachrichtensender hin zu einem meinungsstarken, erzkonservativen Dauerkommentar. Kritiker sprechen von einem Fox News à la Française. Es geht um mehr als Schlagzeilen. Es geht um Agenda-Setting, um die Frage, wer bestimmt, welche Themen dominieren. Migration, Nation, Niedergang, Kulturkampf. Was hier passiert, lässt sich mit einem alten Begriff beschreiben von Antonio Gramsci, dem italienischen Philosophen und Marxisten. Gramsci spricht von kultureller Hegemonie, also von der Macht, nicht nur Politik zu machen, sondern festzulegen, was als normal gilt, worüber gesprochen wird und in welchem Ton. Nicht durch Zensur, sondern durch permanente Wiederholung, durch Themenwahl. Was bedeutet das für die demokratische Öffentlichkeit in Frankreich? Wo verläuft die Grenze zwischen legitimer Meinung und gezielter politischer Einflussnahme? Und warum entfaltet diese Medienkonzentration gerade jetzt in einer politisch hoch aufgeladenen Phase eine solche Sprengkraft? Darüber spreche ich mit Nicolas Hubé. Er ist Politikwissenschaftler an der Universität Lorraine und Experte für politische Kommunikation. Mit ihm wollen wir klären, wie dieses mediale Machtgefüge entstanden ist, wer die zentralen Akteure sind und warum sich in Frankreich gerade ein medialer Kulturkampf zuspitzt, der weit über das Land hinausweist. Monsieur Hubé, Sie beobachten seit Jahren die Transformation der französischen Medienlandschaft. Wie würden Sie die aktuelle Phase beschreiben? Eher als radikalen Bruch oder als Zuspitzung eines längerfristigen Trends?
Es ist einerseits ein Bruch, andererseits ist man in einem Trend, das am Anfang des Jahrhunderts angefangen hatte, als verschiedene andere Milliardäre wie Xavier Niel zum Beispiel in die Medienlandschaft sehr stark ihre Position vergrößert haben. Seit 20 Jahren gibt es Überlegungen in den Medienwissenschaften oder auch zum Beispiel bei Zeitungen wie Le Monde Diplomatique über die Konzentration in den Medien. Und man sieht seit 20 Jahren, dass Milliardäre wie Xavier Niel, Bouygues, Dassault, Pinault, Lagardère oder auch Crédit Mutuel, Crédit Agricole, so großen Banken, die eigentlich alle Medien besitzen. Zum Beispiel die Regionalpresse ist sehr stark von einer Bank, Crédit Mutuel, besitzt. Natürlich Dassault mit Figaro, Xavier Niel, etc., etc. So von daher, dass Bolloré jetzt den ganzen Lagardère-Medien übernimmt, ist einerseits keine große Neuigkeit. Den Bruch ist dagegen, dass diese Milliardäre wirklich eine sehr recht konservative bzw. reaktionäre Projekt in den Medien einbringen. Das ist wirklich ziemlich was Neues, seit 5 Jahren, so würde ich sagen.
Das heißt, zunächst, wenn man die Entwicklung sich längerfristig anschaut, war es eine wirtschaftlich getriebene Entwicklung, dass da Milliardäre gesehen haben, okay, in den Medien, da können wir viel Geld verdienen, da wollen wir investieren.
Es hat in den 80er angefangen, weil die französische Medienökonomie ziemlich schwach war. Es gab in Frankreich keine große Mediengruppe, so wie der Springer-Gruppe, Grünes und Jahre etc. In Deutschland gibt es große Medienkonzerne. In Frankreich gab es keine großen Medienkonzerne. Wenn man zum Beispiel das Fernsehen privatisiert und liberalisiert hat Mitte den 80er, dann gab es keine echten Medienindustriekapitäne, um das aufzubauen, keine RTL, keine Kirsch. So gab es Leute, die Beton machten, so wie Bouygues, der TF1 gegründet oder verkauft hat. Gab es auch 85 Berlusconi, der La 5, oder hat man La Lyonnaise des Eaux, also Wasser, für M6. Also von daher gab es wirklich eine Medienindustrie, Medienkapitalismus, das von Industriekapitänen aufgebaut und aufgeverkauft worden ist, so wie Lagardère, so wie Bouygues, so wie Dassault, so wie Pinault, also Banken, Waffenverkäufer, Beton, das ist auch teilweise Bolloré. Bouygues, Hauptgeschäft von Bouygues ist Beton und Telefonie, nicht Medien. Und die haben dann die Medien in ihren Gruppen mit eingenommen. So gibt es diese Schwäche und es ist sehr abhängig, wer welche Medien einkaufen möchte.
Und haben diese Financiers direkt
auch ihr politisches Programm mit in die Medien hineingespült? Oder war das erstmal ein Investment und die haben die Redaktionen, die haben die Journalisten, haben die Chefredaktion in Ruhe gelassen?
Natürlich, wenn es über das so, der auch nicht nur Flüge, sondern auch Konservative im Senat war und sein Geschäft mit Le Figaro machte, war es schon ein konservatives Zeitung. Figaro war immer ein konservatives Zeitungsprojekt. Aber er war ziemlich zurückhaltend um einen direkten Zugang zur Redaktion. Die Redaktionen waren ziemlich in Ruhe gelassen. Zum Beispiel 2007, die große Kampagne Sarkozy gegen Ségolène Royal. Die Journalisten von Le Figaro und die Journalisten von Libération haben auf beide Seiten gekämpft, dass Le Figaro zu sehr pro Sarkozy und Libération zu sehr Ségolène Royal war. Wobei Libération auch von Rothschild besetzt worden war. Aber damals waren die Journalisten ziemlich dagegen. Und man sieht auch als Bolloré, weil es auch heute über Bolloré geht, ITL gekauft hat, haben sich die Journalisten gewehrt, haben gestreikt. Aber das hat nicht geändert und Bolloré wollte, will immer noch sein politisches Programm durchführen. Das ist wirklich was Neues, was man seit den 30er Jahren nicht so stark in Frankreich kannte.
Welches politische Programm will er denn über seine Medien durchsetzen?
Bolloré, er spricht es ziemlich im Klartext. Er ist eine katholische, konservative Kapitalist. Sein Programm noch mehr, wir werden wahrscheinlich auch über Sterrain sprechen, ist schon die Einheit der rechten Seite, der rechte Flügel. Es soll schon eine konservative Frankreich sein, nicht republikanisch. Und es geht in diese Strömung der Bataille culturelle. Man kann, ich glaube, ohne Problem diesen Begriff Kulturkampf nennen, weil es auch schon in seinen Wörter kommt, la bataille culturelle. Und die haben also diese Idee, eine Gramsci des 21. Jahrhunderts zu schaffen, einen konservativen Gramscismus durchzuführen, dass man über Ideen wirklich ein neues Frankreich schaffen kann. Also anti-woke, konservativ und gegen alle liberale Flügel. Das ist schon klar.
Sie haben gesagt, in den letzten 5 Jahren hat dieses Vorhaben so richtig Fahrt aufgenommen. Gibt es da einen Zeitpunkt, wo man gesehen hat, okay, da kommt jetzt eine ganz schöne Lawine in Gang?
Ja, das war schon die letzte Präsidentschaftswahlschaft in 22, als CNews und C8 sich hinter den Kandidat Éric Zemmour gestellt hat. Am Anfang war CNews, also dieser News-Programm, schon konservativ, aber nicht besonders, hatte auch keine viele Zuschauer. Aber ab 2021 gab es schon im Klartext, dass die für Zemmour und die konservative Seite kämpfen werden. Und Hanouna, der Komiker oder sogenannte Komiker auf C8, Touché pas mon poste, war schon sehr stark konservativ, hat auch in seine Programme krasse Wörter benutzt und es spielte keine Rolle, ob er gegen die Gesetze, in den Freiheitsgesetze stoßt. Das war also wie Trump ein Argument, die Linken sind gegen uns, wobei es schon im Vertrag der CNews C8 steht, dass sie für einen Pluralismus üben sollen, haben sich seit 21 nicht mehr davon behalten worden, gefühlt.
Womit erklärt denn Vincent Bolloré diese Unausgewogenheit, wenn doch eigentlich Programmauftrag von CNews ist, wie Sie gerade gesagt haben, ausgewogen zu berichten? Womit erklärt er dann diese politische Schlagseite? Oder geht er damit offen um, dass er eine politische Schlagseite hat?
Ja, und zurzeit in Frankreich ist es wirklich ein Argument. Und das ist ein interessanter Unterschied mit Deutschland. Sowohl in Deutschland als in Frankreich gibt es klare politische Linie gegen die öffentlichen rechtlichen Rundfunk. Aber jetzt in Frankreich, und das ist der Unterschied mit Deutschland, geht dieser Kampf, dieser Kulturkampf über die Medien, über die Gruppe Bolloré, die jeden Monat einen Bericht haben gegen diese linken Medien, gegen diese linken öffentlichen rechtlichen Medien. Und das Argument ist eigentlich ein Argument eines Kapitalisten. Das ist mein Betrieb. Ich kann doch machen, was ich will mit meinem Betrieb, weil es mein Geld ist. Und das ist doch Pluralismus. Pluralismus ist eigentlich, ich besitze ein Medien, ich kann doch sagen, was ich will. Wir sind Land des Freiheit und ich kann doch tun, was ich will. Dagegen steht es ganz klar im Gesetz, dass er ist durch den Gesetz davon gezwungen, eine Balance, eine politische Balance zu üben in seinen Medien, damit er den Recht hat, sein Fernsehprogramm zu haben. Das nicht über den Kabel, das nicht über den Satellit, sondern dann erst alle Franzosen, die keine Kabel, die keine Satellit haben, einfach in ihrem Fernseher sehen können. Deshalb war die Fernsehautorität Arcom ziemlich klar, um letztes Jahr C8 nicht mehr den Recht zu geben, auszustrahlen, weil die zu stark gegen den Vertrag stoßen. Nicht, weil es eine große sowjetische Zensur oder eine Diktatur in Frankreich der Zeitpunkt ist, sondern einfach, sie haben gegen die Gesetze gestoßen.
Jetzt haben Sie gerade auch gesagt, er sei im Grunde, Vincent Bolloré sei antirepublikanisch.
Sein Programm ist nicht wirklich die Republik durchzuführen. Es ist eher den alten Katholizismus. Er kann sowohl für Philippe de Villiers, der ein alter Traditionalist beziehungsweise monarchisch ist, dafür sein. Oder er kann auch sagen, Rechten und Rassemblement National können zusammenarbeiten. Hauptsache ist, dass man nicht in den Wok geht. Also sein Programm ist eigentlich nicht den alten republikanischen Gesetz von 1881 über die Pressefreiheit zu behalten. Es ist nicht dieser Fernsehgesetz, man soll eine Balance haben. Alle Franzosen dürfen und müssen einen inneren Pluralismus in den Medien haben. Und das ist der große Unterschied, der französische Republikanismus im Medienwesen und im Fernsehwesen ist, alle Franzosen sollen einen inneren Pluralismus, so dass man ein privat, ein öffentliches, rechtliches Programm, Informationsprogramm sehen kann und immerhin Pluralismus haben innerhalb seiner Programm. Man sollte gepflichtet sein, jede Tendenz zu hören. Wobei er sagt, ja, ich besitze das. Pluralismus ist, man kann eine linke Medien haben, es gibt genügend linken Medien, öffentlichen Rechten, so warum darf ich nicht konservativ sein? In diesem Sinne sage ich, dass er ziemlich nicht republikanisch ist, weil er nicht diese alten republikanischen Gesetze der Medienwesen respektiert.
Liegt er denn damit auf Linie der französischen Amtskirche, also wenn man sich die französischen Bischöfe anschaut, oder kämpft er hier für einen Katholizismus, der von der Amtskirche gar nicht so gewollt ist?
Den ganzen konservative Strömung des Katholizismus, Bolloré und noch mehr Sterrin, der andere Milliardäre, investieren sehr stark in privat beziehungsweise katholische Schulen, die fördern Vereine. Es gibt zurzeit im Bildungssystem eine neue Reform für eine sexuelle, affektive Bildung und die fördern also Vereine, die solche Bildung in die Schule machen werden. Aber wenn man ein bisschen hinter die Fassade guckt, sind diese Vereine eher Vereine für Abtreibungsgegner etc. etc. Also ist man schon in dieser Strömung, wenn man das, ja wie gesagt, man ist eher Richtung Zemmour, eher Richtung Marion Maréchal Le Pen, also die Neffe von Marine. Die haben auch eine neue Journalismusschule, der sehr konservativ ist, wirklich, wie gesagt, Kulturkampf. Man muss also die Eliten bilden, Journalisten oder auch Marion Maréchal Le Pen mit seinem Institut für Politikwissenschaft, das sehr konservativ ist. Also man muss diese Eliten schaffen, die dieser Kulturkampf nach vorne streben werden. Deshalb kann man schon sagen, dass die in diese Richtung gehen.
Haben Sie den Eindruck, das ist eine Reaktion auf ein Frankreich, das seit der Jahrtausendwende sich sehr stark dem linken Spektrum zugewandt hat? Oder woher kommt dieser Impuls, jetzt so stark in die andere Richtung gehen zu wollen?
Man muss nie vergessen, dass zum Beispiel dieser Kulturkampf wurde auch schon von Nicolas Sarkozy in 2007 thematisiert und konzipiert. Und zurück zu Sarkozy 2025 ist es nicht erstaunlich, dass in seinem Buch, Großgebuch über sein Gefängnis, er dafür wortet, eine Union des Droits, also eine konservative Versammlung zu schaffen. Also 2007 hatte schon Sarkozy mit Buisson das thematisiert. Damals hat damit auch gewonnen. Das ist ein Präsidentschaftswahl, wo den Front National ziemlich geschwächt war, weil er die Stimme des Front National kumuliert hatte. Aber sein Freund Bolloré damals hat nach seiner Wahl und bevor er wirklich ins Amt kam, war Sarkozy auf Bollorés Yacht in Urlaub.
Yacht.
Das vergisst man ein bisschen, aber damals war schon, und ich erinnere mich, Artikel beim Le Figaro, wo Buisson sagte, ja, Sarkozy ist der neue rechten Gramsci. Also es gab immer diese Strömungen bei den französischen Konservativen, dass man manchmal die Stimme war größer, manchmal die Stimme war schwächer. Jetzt durch diese Konservativ-Turn in Frankreich mit Rassemblement National, mit Zemmour, ist es mehr einfach, sehr stark konservative Wörter zu benutzen. Es gibt auch jetzt Intellektuellen, in Anführungsstrichen, wie Renaud Camus, die großer Bevölkerungsaustausch thematisiert hat.
Ist es ja nicht so, dass man diesen Block auf der, ich sag jetzt mal, auf der extrem rechten Seite, Sie haben jetzt mehrfach ja den Rassemblement National zitiert, Eric Zemmour zitiert etc. Ist es denn so ein einheitlicher Block oder ist nicht dieser Block auch wieder geteilt? Das heißt, eine Positionierung für Zemmour kann dann auch wieder die Erfolgschancen des Rassemblement National schwächen?
Politisch betrachtet, das stimmt. Und das war den großen Kunst von Jean-Marie Le Pen damals, Kunst natürlich in Anführungsstrichen, die verschiedene Tendenz des konservative Seite innerhalb einer Partei zusammen. Deshalb gibt es so viele Befürwortungen für eine Union des Droits. Also man ist unterschiedlich, aber immerhin, man muss gemeinsam kämpfen gegen diese woke Liberalkultur, Liberalismus der Linken etc. etc. Aber Link fängt ziemlich zentral an. Macron für Bolloré ist schon eine Linke. Das ist wirklich dann denselben Argument wie Trump. Und man muss das auch im internationalen Vergleich verstehen. Sie sehen, diese Konservativen, dass zum Beispiel es mit Trump funktionierte, es hat es auch mit Orban funktioniert. Man sieht, wie schnell die AfD in Deutschland von 0 bis 25% innerhalb 10 Jahre groß geworden ist. Man sieht auch Meloni in Italien. Also warum sollte es nicht in Frankreich den Fall sein? So ist Ihre Überlegung.
So ist die Argumentation. Aber wo gibt es denn die Sollbruchstellen in diesen Bündnissen? Sind die Sollbruchstellen vielleicht bei der Wirtschaftspolitik zu suchen? Also ich meine, alle, kann ich mir zumindest vorstellen, alle diese Personen, die Sie da genannt haben und die Parteien, können sich natürlich auf einen wie auch immer gearteten Kampf gegen eine woke Gesellschaft einigen. Aber dann fängt es doch darüber hinausgehend, so stelle ich mir das zumindest vor, fängt es doch dann an, schwierig zu werden, wenn es darum geht, gemeinsame Konzepte zum Thema Wirtschaft zu finden, gemeinsame Konzepte zum Thema Europa zu finden, außenpolitische Konzepte zu finden, oder? Dann ist doch kaum noch etwas übrig von
dem. Ja, aber man sieht schon, wie den Arbeitgeberunion MEDEF großzügig mit Jordan Bardella umgeht, wie Sterrin, Bolloré, die großen Industriekapitäne, eigentlich wenn alle große Industriekapitäne dahinter stehen, sollte man solche Vergleich sehr sorgfältig üben. Aber man ist schon so wie 31, 32 in der Weimarer Republik, wo die Industriekapitäne dachten, ja, ein Projekt der recht Konservative wird uns schon helfen, weil eigentlich, wenn man gut hineinschaut, sowohl Wauquiez für Les Républicains als auch Retailleau, als auch Zemmour, als auch Marine Le Pen oder Bardella, die sind eigentlich wirtschaftlich betrachtet schon liberal. Sie sind alle gegen die Staatsförderung. Die sind alle gegen die Beamten. Die möchten schon privatisieren. Natürlich gibt es nicht den Grad, aber sie üben es auch im Europäischen Parlament. Zurzeit im Europäischen Parlament wählen die Rechten und die Ultrarechten gemeinsam gegen die Energiepolitik, auch in den Agrarpolitik etc. etc. Die müssen dann natürlich lernen, andere Programme zu stellen, so wie Außenpolitik, so wie Europapolitik. Aber sie sind schon Nationalisten. Vielleicht möchten einige nicht mehr in EU bleiben, aber Orban ist immerhin in die EU, obwohl er sehr stark dagegen kämpft. Oder PiS in Polen ist immerhin in die EU, obwohl die dagegen sind. Also die werden schon eine Lösung finden.
Okay, aber die Positionierung, sagen wir mal, vom Rassemblement National zum Thema Renten ist nicht das, was man unter, zumindest in Deutschland, unter Liberalismus verstehen würde.
Letzte Woche hat den Front National, Rassemblement National, nicht gegen die Rentenreform gewählt, so wie die Linken es sagten und so wie den Rassemblement National es auch sagte, er möchte das reformieren. Also von daher, und auch innerhalb des Rassemblement National gibt es dann die Fassade-Diskurs, aber ganz konkret sind nicht sehr stark über Nationalsozialpolitik oder dann eine sehr nationale Politik. Es wären die Migranten, die davon litten werden, die ersten davon litten werden.
Welche Rolle spielt bei dem Aufstieg dieser Bewegungen und dieser Milliardäre und diesem Engagement in den Medien die Tatsache, dass sich auch auf der linken Seite das politische Spektrum ja sehr stark radikalisiert hat?
Es gibt zwei verschiedene Probleme. Die Milliardären auf der rechten Seite sind eine kulturkämpfliche Strategie der rechten Konservativen, die in alle Medien und alle Branchen gehen, so Fernsehen, Bücher, Bolloré und Sterrin versuchen, den großen Verlage aufzukaufen. Also sie produzieren Umfrage, Bücher, Fernsehen, Radio, Zeitungen. Die Öffentlichkeit wird jetzt oder zurzeit ziemlich nicht überfordert, sie würde nicht überfordert sagen, aber man hört sie sehr stark und sehr laut. Dann gibt es die politische Lage. Es hat sich sehr stark radikalisiert auf der rechten Seite, sehr stark polarisiert auf die rechte Seite. Und man sieht es in die verschiedenen Ländern in Europa oder in den USA. Natürlich gibt es dann eine Strategie, sich auch auf der linken Seite zu polarisieren. Und das ist dann die Strategie La France Insoumise, der auch ziemlich neu sehr stark gegen eine Koalition der Linken arbeitet. Wobei in
Das heißt, die sehen das durchaus als Reaktion auf eine Entwicklung im Medienbereich, auf diesen Aufstieg der rechten Milliardäre. Da sehen sie die Positionierung auf dem extrem linken Bereich durch La France Insoumise als Reaktion darauf.
Der Kulturkampf der Rechten hat wahrscheinlich auch dazu geführt, dass die Ergebnisse in den Wahlen geholfen haben auf der rechten Seite. Dass die rechte Medien, Milliardären, die rechte politische Flügel, die rechte Parteien, extrem rechten Parteien geholfen haben. Und dagegen als politische Reaktion haben die Linken dagegen gekämpft. Aber es ist nicht eine Reaktion oder nicht nur eine Reaktion über die Milliardären, sondern ist wirklich eine politische Reaktion. Natürlich, in die Öffentlichkeit, wenn man reden möchte, muss man schon mit diesen Medien umgehen. Also es gibt keine andere Wahl, um in den Medien oder dagegen diese Medien zu kämpfen.
Welche Rolle hat hier noch der öffentlich-rechtliche Rundfunk?
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk versucht zuerst zu überleben in diesem sehr starken Kampf. Und es gibt auch Untersuchungsausschüsse bei der Assemblée Nationale, auch derzeit über die Reform der öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Frankreich. Und wenn man immer sagt, dass die zu linke sind, zu woke sind, etc., etc., und die Assemblée Nationale aussieht, wie sie aussieht, dann werden sie untersucht und gefragt, ob sie wirklich so linke sein wäre, als man das in der Öffentlichkeit sagt. Also es ist sehr konstruktivistisch. Die Realität ist, was man mehrmals betrachtet als die Realität. Wobei die verschiedenen Studien nicht so, was die Studien in den Medienwissenschaft so sagen, es ist nicht so linke, es ist ziemlich balanciert in diese Medien.
Wie kann man die Reichweite der Milliardärsmedien, nennen wir sie mal so, bewerten? Also wie stark strahlen die tatsächlich in die französische Gesellschaft aus?
In Prozentzahl zu antworten, ist es ziemlich schwer, aber immerhin, was ganz unterschiedlich auch wieder mit Deutschland ist, hat man News Channel in Frankreich, BFM, CNews, France Info und LCI. Also in Deutschland gibt es keine, außer vielleicht Phoenix oder NTV. Aber und diese vier Kanäle, soweit man es in den Studien sieht, sind schon die meist betrachtenden Kanäle in der Öffentlichkeit. Nicht, dass man die permanent sieht, aber wenn ihr in ein Café gehen oder irgendwo gehen und wenn es ein Fernsehen gibt, dann hat man eine große Möglichkeit, CNews oder BFM zu betrachten. Die sind schon gesehen als erste Informationskanal. Fast so wie die sozialen Netzwerke. Fernseher spielt immer noch eine große Rolle in Frankreich, in Deutschland etc. Und innerhalb der Fernsehen spielen diese Informationskanäle schon eine große Rolle. Es passiert was, dann schaut man entweder CNews oder BFM, die zwei andere France Info, also die öffentlich-rechtliche, oder LCI weniger. Und seit 2 Jahren ist CNews die erste Information im Fernsehen. So, von daher gibt es schon eine große Reichweite. Dazu kommt noch, dass Bolloré einen großen Radiokanal hat, Europe 1. Dieser Kanal ist nicht mehr der erste Radiokanal, sondern der dritte oder vierte, aber immerhin spielt es eine große Rolle. Plus dann, es gab eine Sonntagszeitung, Le Journal du Dimanche, das ziemlich alleine in Frankreich war und immerhin immer alleine war, weil die Zeitungen in Frankreich von Montag bis Samstag veröffentlicht werden. Nicht im Internet, aber als Papier, aber also auch im Content. Le Journal du Dimanche war wirklich einzigartig. Jetzt ist es wirklich eine sehr konservative. Man muss, und manchmal ist es kaum zu glauben, wenn man das liest, wie konservativ, wie einerseits sehr eine echte Lügepresse wäre.
Es gab ja dann auch einen wochenlangen Streik, ne? Alten, also der bestehenden Redaktion nach der Übernahme, die dann dagegen gestreikt hat und dann wurde sie komplett ausgetauscht im Grunde genommen, die ganze Belegschaft.
Ja, und Journal du Dimanche hat dann seine News-Magazin JD News Aber JDN News ist wirklich sehr reaktionär. Wenn man das liest, denkt man, ja, Frankreich will wirklich von den Sowjets übernommen und den Migranten. Und im Grunde genommen ist es dieselben Glauben wie Trump jetzt sagt, die beide benutzen dieselben Wörter wie Bevölkerungsaustausch etc. etc. Also den Chaos steht vor den Türen in Frankreich, wenn man das nicht reaktionär ändert. Und das ist wirklich eine Neuigkeit. Und auch dann, wie gesagt, die Bücher. Wenn man Bayard oder auch, wenn man den Zug nimmt, gibt es den Point Relais Hachette, also den Käuferszentrum in den Bahnhöfe oder auf die Straße, und die sind auch von dieser Gruppe besetzt. Und also man hat bei den 10 Büchern, die man zurzeit sehr leicht findet, hat man ein Buch, die 2 Bücher von Jordan Bardella, ein Buch von Sarkozy, ein Buch von Philippe de Villiers, etc. etc. Die andere Bücher wie Zucman, der Ökonomist, der eine neue Reform, eine Steuerreform befürwortet hatte, wird nicht vorhanden gesetzt. Also die Chance, was anders zu lesen, zu sehen oder zu hören, das nicht konservativ ist, werden dann geringer, wenn man in den traditionelle Medienlandschaft geht. Natürlich gibt es dann immer linke Medien, linken Radios oder Internet-Website oder Mediapart, Verifikationsjournalismus, aber die wenden sich schon mehr auf Nische-Publikum.
Wie ist in diesem Zusammenhang die Übernahme von Fayard, das ist ja nun sehr traditionsreiches Verlagshaus, zu werten?
Am Anfang ändert es sich nicht sehr viel. Aber dann startet man zu Bücher zu produzieren, die wirklich Essays von Bardella, Sarkozy, und man befürwortet den mit großen Werbungen etc. etc. Fayard produziert immerhin sehr interessante Bücher, aber die Bücher, die wirklich im Vordergrund stehen, sind dann diese kulturkämpferischen Bücher.
Wir haben den Namen immer wieder erwähnt, aber vielleicht müssen wir ihn nochmal etwas genauer erklären, weil ich glaube, selbst ein sehr Frankreich interessiertes Publikum wird jetzt nicht unbedingt wissen, wer das eigentlich ist. Also Vincent Bolloré ist dann vielleicht stärker bekannt, aber Pierre-Édouard Sterrin gehört wirklich zu den Personen, glaube ich, die in Deutschland kaum einer kennt. Er gehört aber zu den 100 reichsten Menschen Frankreichs, glaube ich. Er verdankt diese Position, sein Reichtum zum größten Teil, ja, diesen Smartbox-Geschenkboxen, das ist ein Unternehmen, das hat er 2003, glaube ich, in Frankreich hat er damit angefangen und dann 2007 komplett übernommen, viel Geld damit verdient. Er ist jetzt 51 Jahre alt. Und ganz interessant in diesem Zusammenhang ist eine Investigation von der kommunistischen Zeitung, sagen wir gleich dazu, L'Humanité, die im vergangenen Jahr aufgedeckt hat, ein Projekt von ihm, das soll Pericles heißen, eine umfangreiche auf 10 Jahre angelegte Operation im Wert von angeblich 150 Millionen Euro, ja, um die Zusammenarbeit zwischen rechtsextremen Kandidaten und der liberal-konservativen Rechten zu fördern. Union der Rechten, Union de droite, haben Sie ja gerade schon genannt. Wie wichtig ist diese Person Sterrin in diesem Kosmos mittlerweile in Frankreich, und wie bedeutsam ist aus Ihrer Perspektive dieses Projekt Pericles?
Sterrin ist eher sehr lange in der Schatten dieses Kreis gewesen. Bolloré war die Person, die wirklich, wie Sie schon erwähnt haben, das in Forderung war. Sterrin ist, wenn man diesen Vergleich machen konnte, ist schon für Frankreich den Elon Musk nicht so stark wie Elon Musk. Sicherlich nicht so populär, sicherlich nicht so reich, das stimmt. Aber er sagt, er wäre schon ein Libertarian, so in selben Idee amerikanische Libertarians. Er ist auch eine Steuerflüchtling, er lebt in Belgien, weil er sagt, man muss kein Geld zum Staat gehen, also wie gesagt Libertarian. Seine Arbeit ist wirklich, diese neue Think Tanks zu befürworten mit Pericles. Man muss auch verstehen, dass in Frankreich, also auch in verschiedene andere europäische Ländern. Seit 10 Jahren blühen die verschiedenen Thinktanks. Es gibt verschiedene Thinktanks, die von recht konservativ zur Linken sind, zur Katholiken, zur Atheisten etc. etc. Und mit seiner Perikles und wie gesagt mit andere kleine Gruppen organisiert er seit 2017 La Nuit du Bien Commun, Nacht des Geheimwohl, Le Sommet des Libertés, Gipfel der Freiheiten. Und das geht weiterhin in andere kleine Operationen, wie vor 10 Jahren gab es schon Les Bobardors, die Goldene Lügen, das eine sehr konservative Event war, so wie die Lügenpresse. Les Bobards, die sind, wenn man lügt, die haben so eine große Theaterabend gemacht, wo sie den Goldenen Preis an verschiedene Medien gegeben haben, die am besten lügen. Also man ist schon in der Lügerpresse, so wie man es gut verstehen kann in Deutschland. Und Sterrin ist also einer der Finanziers dieser verschiedenen Operationen. Er fordert auch Les Murmures de la Cité, die Flüstern der Stadt in Moulins, also mitten in Frankreich. Es ist so eine Asterix-Park oder Disney-Park für Konservative, so wie Le Puy du Fou von Philippe de Villiers in der Vendée, wo man also die echte Geschichte Frankreich, katholisch, von der König gegründet, das immer in der Resistenz war, gegen die Vikings, gegen die Rom, die Araber, etc., etc., organisiert. Also zurzeit ist er nicht sehr stark in die Medienlandschaft. Er hat jetzt Valeur Actuelle gekauft, einer der großen News-Magazine, so wie ein konservativer Stern. Aber er hat es nicht geschafft, ein anderer Newsweek zu kaufen, so wie Marianne oder Le Groupe Bayard, eine katholische Zeitungspresse, Gruppe Presse, das nicht konservativ war, katholisch, aber eher für Kinderbildung, oder Bayard war auch sehr nah an Le Groupe Le Monde. Das hat er nicht geschafft. Aber wie gesagt, er hat schon dieses freie Institut des Journalismus gegründet, wo man dieser Kulturkampf neue Eliten ausbilden kann. Wenn man in Frankreich sehr stark über Libre, Sommet des Libertés, Institut Libre oder École Libre, ist man nicht für die Freiheit, bedeutet man eher auch von der Tradition, dass man frei von der Republik ist. L'École Libre ist die freie Schule, ist die Schule, die nicht die Schule der Education Nationale ist, also nicht die Schule der Republik ist. Cet Institut Libre ist frei von dem staatlichen Zugang zur Ausbildung. Et le Sommet des Libertés, das ist auch ein Gipfel der Freiheiten, wo man alle diese Perikles, aber andere Gruppen finden, so wie ein Verein der Steuerbezahler, sprich die keine Steuer zahlen möchten, auch als Co-Organisator findet.
Wenn man sich diese ganzen Thinktanks, diese ganzen Programme anschaut, Sie haben gerade gesagt, da gibt es auch libertäre Tendenzen drin. Das dürfte doch aktuell in Frankreich kaum auf fruchtbaren Boden fallen. Ich meine, wir haben alle noch die Proteste gegen die Rentenreform im Kopf. Der Franzose an sich erwartet doch so viel vom Staat, dass er doch eigentlich gar nicht anfällig sein dürfte für libertäre Tendenzen und zu sagen, ja, den Staat müssen wir radikal zurechtschneiden. Ich meine, was sagen die Leute in der Provinz, die sich darüber beklagen, dass der Staat sich immer weiter zurückzieht, für immer weniger Dienstleistungen sorgt? Die können doch für solche Ideologien kaum anfällig sein.
Zurzeit ist es nicht ein Wahlkampf, es ist ein Kulturkampf. Éric Zemmour hat kaum große Ziffern an den letzten Präsidentschaftswahlen. Aber seine Idee, das ist die Idee des Kulturkampfs à la Gramsci. Man hat dann einen Innenminister, der schon für dieses Ensauvagement spricht. Also Frankreich wird verbarbaret sich, weil es einen Bevölkerungsaustausch gibt. Also von daher haben sie gewonnen. Natürlich diese libertarien Strömung, ob es wirklich auf guten Boden ankommen kann, weiß man es noch nicht. Und die sind auch Milliardären, die keine Ahnung von die Provinzleute haben, die arme Leute. Es ist schon eine elitäre Revolution, reaktionäre und elitäre Revolution von dieser Sterrin zum Beispiel.
Wenn man sich das politische Spektrum anschaut, wer kommt da unter die Räder? Ist das das Zentrum, die Mitteparteien, die da nicht mehr mithalten können, weil die Forderungen auf der extremen Rechten und auf der extremen Linken immer radikaler werden, sodass die Mitte komplett untergeht?
Ja, aber die Mitte war einerseits ziemlich neu in Frankreich und hatte 2 Jahre am Anfang des Macron ersten Mandat, weil es eine neue Realignment Election, wie man in den US sagt, ist wirklich eine konservative Revolution. Les Républicains hatten immer gezögert, aber seit einigen Jahren und jetzt ganz im Klartext seit einigen Wochen können sie sich das überlegen, gemeinsam eine Union des Droits zu schaffen. Jetzt fängt die Schwierigkeiten an. Wer soll diese Union führen? So wie es auf der linken Seite das Problem jetzt ist. Aber das ist auch ziemlich ein neues Problem auf der linken Seite, weil seit Mitterrand oder seit den 70er die linke Seite immer eine Lösung gefunden, ob es den Parti Socialist, den Parti Kommunist oder die Grünen Befürworter der Linken sein werden. Seit Macron sagt Mélenchon, ich bin der Führer dieser Linke. Und Mélenchon hat trotzdem diese Union der Linken letztes Jahr befürwortet und dann ist es ziemlich kaputt geworden. Weil auch den Regime Präsidentiel, also Präsidentialismus, führt dazu, dass man für die Personen kämpft und nicht für die Parteien. Also die Tradition der Koalition ist nicht mehr so groß in Frankreich.
Da gibt es jetzt keine Person, hinter der sich die Milliardäre, die, was den Kulturkampf anbelangt, alle in eine Richtung drängen, hinter der sich die Milliardäre versammeln können, oder?
Zurzeit nicht, aber ich würde sagen, die sind ganz pragmatisch. Soll es Wauquiez, Bardella, Marine Le Pen oder Zemmour sein, ist es dieselbe Geschichte.
Naja, ganz dasselbe ist es ja nicht. Also die politischen Unterschiede sind ja doch noch eklatant zwischen diesen Personen, oder?
Ja, aber wenn die danach eine Union des Droits schaffen, das ist wirklich jetzt, warum man versteht, die sie wirklich das aufpumpen. Man ist 1,5 Jahre vor der nächsten Präsidentschaftswahl. Ich vermute, Macron wird nicht zurückgehen. Also, die haben noch 1,5 Jahre, um das aufzubauen, diese Union des Droits. Es ist 1,5 Jahre, ist noch sehr lange. Es gibt verschiedene Präsidenten, die nie gewählt worden sind. Von Edouard Balladur auf Dominique Strauss-Kahn und alle anderen. Fillon war in 2017.
Er war praktisch ja schon neuer Präsident.
Bis im Februar war er der Präsident und dann wurde es nicht. Es ist sehr lange und von daher, ihr Programm ist eher zuerst die Ideen zu schaffen und dann sehen, wie die Union geschaffen wird. Werden kann.
Glauben Sie, dass Frankreich anfällig ist für Kulturkämpfe?
Ich weiß nicht, ob man es in den Vergangenheit sehen kann, aber in den jetzigen Zeiten schon. Man sieht schon die Ergebnisse. Ich meine, wenn verschiedene Ministerien, Justiz und Innenminister dieselbe Wörter benutzen, als was vor 10 Jahren wirklich die Rechtsextremen, die nicht in der Öffentlichkeit waren, benutzen, ist die Antwort schon, den Weg schon Hälfte gemacht.
Welche Strategie haben die politischen Gegner?
Ich weiß nicht. Eine Strategie ist schon nicht die politischen Gegner, sondern wie stark die judiziäre Institution dagegen sein werden oder die Achkom für die Medien weiterhin sagen, das geht nicht, weil es steht in den Vertrag das, etc., etc. Ist sehr schwer zu lesen, was wird die Strategie der Linken sein, wenn Mélenchon ganz stark gegen alle Koalitionen was organisieren möchte. Seine Strategie ist, es wird schon klappen, weil Leute gegen die Rechtsextremen sein können. Man kann auch Zweifel davon haben. Der erste Test wird die nächsten Election Municipal, also alle Städten ändern ihre Bürgermeister im März und das wird so den ersten Nationaltest für diese Strategie sein. Alle versuchen auf den Lokalebene einen Test für die Präsidentschaftswahl zu suchen.
Folge 93 von Frankophil über die Medienmacht der Milliardäre in Frankreich. Zu Gast heute war der Politikwissenschaftler und Medienexperte Nicolas Hubé von der Uni Lorraine. Wissenschaftliche Begleitung Landry Charrier. Der Dank für Förderung und Unterstützung geht an die Gustav Stresemann Stiftung und den Deutsch-Französischen Bürgerfonds. Am Mikrofon war Andreas Noll.